ARD Sounds.
Guten Morgen, Jens.
Guten Morgen, Konstantin.
Ich hatte mich eigentlich emotional runtergeschraubt in dieser Nacht und nach dem Deutschlandspiel einfach nur auf entspannte Spiele gehofft, aber die WM hatte anderes vor.
Echt? Ich habe Ruhepuls wie ein Panda-Bär.
Wie ein Panda-Bär?
Ja.
Weiß ich jetzt noch nicht, was ich mit dem Bild mache, aber gerade gefällt es mir.
Ja, ich weiß gar nicht, ob mir das noch gefällt.
Lass uns bärig zurückgucken auf das, was in der Nacht so passiert ist. Das Aktuellste direkt vorweg, Neuseeland gegen Ägypten, hat stattgefunden in Vancouver. Ägypten gewinnt mit 3:1, Mo Salah trifft. Die Neuseeländer hatten, glaube ich, ihren Moment mit der zwischenzeitlichen Führung. Am Ende gewinnt der Favorit das Spiel.
Ja, Neuseeland, in der ersten Halbzeit nutzen sie eigentlich ihre einzige richtige Chance. Ein schöner Kopfball von Sermon zum 1-0. Aber eigentlich ist auch da Ägypten schon spielbestimmt. In der zweiten Halbzeit, da wird es dann aber wirklich noch viel, viel krasser. Da spielt Ägypten die Neuseeländer teilweise an die Wand. Das war schon echt gut anzusehen. Und dass sie das Spiel drehen und am Ende dann auch klar und deutlich gewinnen, das ist schon auch, finde ich, total verdient. Also das war variabel, das war temporeich, viel Spielwitz drin. Mo Salah, richtig, richtig stark. Aber auch Ashour, Sico, Umar Mahmoud, das macht Bock, denen zuzugucken. Das war ein Ausrufezeichen, das die gesetzt haben.
Wenn Ägypten ein Bär wäre, wären sie, glaube ich, ein Grizzly. Denn sie führen die Gruppe G an, spielen noch gegen den Iran jetzt im letzten Spiel und haben also die beste Ausgangslage. Neuseeland gerade mit einem Pünktchen. Jetzt zu dem, was uns alle überrascht hat und uns auch zu diesem Sendungstitel ja bewegt hat. Uruguay, Kap Verde in Miami geht tatsächlich 2:2 aus.
Unfassbar.
Es waren unfassbare Tore, es waren unfassbare Spielszenen. Kap Verde mit viel Kampf und einer großen Prise Glück dann am Ende mit der zweiten Überraschung in diesem Turnier. Uruguay hat kräftig mitgeholfen, kann man glaube ich sagen, bei den beiden Gegentoren. Ist den blauen Haien aber vollkommen egal gewesen und vor allen Dingen auch den Reporter. Das war das 1-0 Freistoß von Kap Verde durch die Mauer von Pina. Es hat sich so angehört.
Alter, ich glaube, die brauchen einen neuen Verstärker.
Das glaube ich auch.
Ah, okay, jetzt haben sie es im Griff. Aber haben die jetzt die Laser ausgepackt oder was?
Die Laser finde ich ehrlich gesagt am besten. Er sagt immer noch Tor.
Ja, das habe ich jetzt nur noch vermutet.
Ich drehe es mal ein bisschen runter, es geht noch ein Weilchen.
Das glaube ich gerne. Aus 8 Minuten, stopp, primero tempo. Das ist okay. Kevin Pina. Kevin Pina.
Ja. Das ist auch immer wichtig zu wissen, auch aus Reporter sich den Torschützen dann zu nennen.
Ja.
Er hat es ja am Ende geschafft und ihm ging es gut. Er musste auch noch ein zweites Mal schreien tatsächlich bei diesem
Spiel. Hatte der bis zum zweiten aufgehört?
Also ich meine ja. Kurzen Moment zum Luftholen hatte er, glaube ich, gehabt. Also das 1:0 Kap Verde, war das erste WM-Tor natürlich für dieses kleine Land. Es war ein Freistoß, der schon kurios zustande kam. Es war eine Zwei-Mann-Mauer vor Muslera, aber die war jetzt nicht wirklich zusammen, würde ich sagen.
Also ich sag mal so, die Mauer hätte er sich sparen können zu stellen, weil nämlich pünktlich zum Schuss die Mauer einfach mal so auseinander geht. Beide Spieler drehen sich in die unterschiedliche Richtung und drehen sich so wie so eine Bürste in der Waschanlage so auseinander. Und mittendurch geht dann einfach der Ball ins Tor.
Ein also Beispiel aus
komplett,
dem Leben.
Komplett Banane.
Ja, also das war wirklich der erste Moment in diesem Spiel. Dann trifft Uruguay zum 1:1. Auch, ehrlich gesagt, ein kurioser Treffer, weil Vinhas dem Gegner erst hilft und so einen Krampf rausdrücken will aus dem kapverdischen Bein. Dann aber merkt, Moment mal, wir sind ja gerade im Angriff. Und den Gegner dann liegen lässt. Und dann sprintet er volles Rohr mit in den Strafraum. Und am Ende trifft Uruguay dann zum Ausgleich. Und dann hat man schon gedacht, alles klar.
Absurder wird's nicht mehr.
2:1 dann für die Uruguayer nach einem tollen Spielzug noch vor der Pause. Mhm. Dann hat man unseren Sendungstitel, kann man ja sagen, schon ad acta gelegt. Aber wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und der Wirt war in diesem Fall Kap Verde nach einer erneuten Einladung der Uruguayer Hintermannschaft. 2:2 der Ausgleich. Und das war die nächste Überraschung in diesem Turnier. Dafür muss man die WM eigentlich gut finden, ne, mit so vielen Mannschaften.
Ja, also ich finde vor allem auch, es ist ja jetzt nicht so, dass die Mannschaften alle immer nur irgendwie total glücklich gewinnen. Auch die Kap Verde heute fand ich gut. So, klar, viel tiefer Block, aber sie haben es dann auch häufiger mal riskiert und gerade gegen Ende der Partie wurde es ja dann phasenweise wirklich so, dass man dachte so, okay, jetzt gehen die voll auf Sieg. Und wenn man beim Gegenüber, heute hatte ich bei Uruguay wieder so ein bisschen auch den Eindruck, dann nicht die kompletten 100% da sind, weil man denkt, ach guck mal, Kap Verde, witzig. Ich spiele hier auch mit. Ja, spannend. Ja, und dann hast du halt gegen die Punkte abgegeben. Und das ist, ich finde das total beeindruckend und bemerkenswert. Vor allem immer, wenn du siehst, so bei diesem 2-2, bei diesem Ausgleich, das ist ja auch ein Tor, was eigentlich ja gar nicht fällt. So, ne? So ein missglückter Befreiungsschlag von Uruguay ins Zentrum. Und dann kommt auf einmal Muslera, der Torwart, auf die Idee rauszulaufen, um den Ball zu klären.
In seinem Rekordspiel, ne? Hat jetzt mehr Uruguay-Spiele bei einer Weltmeisterschaft als Cavani.
Ja, genau. Also es ist ein total bedeutendes Spiel für ihn. Er kommt raus und verschätzt oder unterschätzt total, dass Elio, das ist ein Angreifer von den Kapverdischen Inseln, dann da noch mitten im Halbfeld rumsteht und einfach einen Schritt schneller am Ball ist. Ja, der nimmt den Ball, läuft am Keeper, der in die andere Richtung unterwegs ist, vorbei, schießt ins Tor, 2-2.
Unfassbare Szenen, kann man sich nochmal anschauen in der App und auch auf sportschau.de. Also wir reden von Ersatzspielern, die mit aufs Spiel laufen, Tränen in den Augen haben nach diesem 2-2. Kap Verde, eine Wahnsinnsleistung. Und Uruguay steht wieder mit einem Bein vor dem nächsten Vorrunden aus. Vor 4 Jahren sind sie ja auch schon in der Gruppenphase rausgeflogen. Ein Wort vielleicht noch zum Trainer Marcelo Bielsa. Finde ich, ist eine Marke nach wie vor. Sitzt da auf seiner Getränkebox die ganzen 90 Minuten mit einem viel zu großen T-Shirt an. Wirkt ehrlich gesagt so wie so ein Sportlehrer in seinem letzten Jahr. So, der diesen gelben Filzball einfach nur noch einen Dropkick in die Halle schießt und sagt, komm Jungs, freies Spiel, alles gut. So gefühlt sind sie auch aufgetreten. Hatte Uruguay einen Plan aus deiner Sicht?
Ja, hatten sie. Ich finde auch sogar bis zum 0-1 Rückstand, den sie ja irgendwie auch selbst verschulden, sieht das alles auch eigentlich ganz gut aus. Ich finde auch, dass die Tore, die fallen, das 1-1 hast du beschrieben, ist natürlich ein bisschen kurios, aber so grundsätzlich folgt das schon alles demselben Muster. Ne? Sie versuchen halt irgendwie im Tempo hinter die Kette zu kommen und schnell quer zu spielen, vors Tor. Am Ende sind es halt einfach die individuellen Versager seiner Spieler, hoppala, die Marcelo Bielsa an der Stelle halt eben irgendwie den Erfolg kosten.
Es sind keine und, Roboter, ne? Kann man sagen.
Ja, er hat ja mal gesagt, wenn ich 11 Roboter aufstellen könnte, würde ich jedes Spiel gewinnen. Mhm. Und irgendwie sprach sein Gesicht nach diesem Spiel genau diese Bände.
Bedeutet also, Uruguay gegen Spanien jetzt im letzten Gruppenspiel unter Zugzwang, den droht, wie gesagt, das Vorrunden aus, und Kap Verde ist jetzt mit 2 Punkten vor dem letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien ja oben auf und hat gute Chancen auf das 16. Finale.
Ja, ja? Ist total realistisch, klar.
Kap Verde wirklich mit der Chance des Turniers bislang.
Das ist auch die Geschichte dieser WM ein bisschen. Es gibt viele Geschichten, aber das ist definitiv die größte.
Spanien, Saudi-Arabien war ebenfalls ein Fußballspiel, das stattgefunden hat. 4-0 ist es ausgegangen in Atlanta für Spanien. Vor allem vor der Pause, fand ich, war das ein krasser Klassenunterschied. Der Europameister hatte 18-2 Torschüsse auf der Habenseite. Spanien hat ja fix mit 3-0 geführt. Zur Pause hat Fuente dann schon den einen oder anderen Star runtergenommen. Und so kamen die Saudis, fand ich, dann ja noch recht glimpflich mit 0-4 davon. Wie hast du es gesehen? Sind die Spanier jetzt da?
Ich habe den Eindruck schon, tatsächlich. Also das mache ich gar nicht so sehr am Ergebnis fest. In der Anfangsphase war es auch noch so ein bisschen verhalten, ne? Du hast auch so, was die Strafraumbesetzung angeht, habe ich gedacht, okay, ihr kommt jetzt in den Strafraum, aber da ist halt nur einer. So, und dann haben sie ja schon auch ein bisschen, also ich sag mal, dann spricht einfach das Spiel, das Matchglück so ein bisschen für sie, dass sie halt früh in Führung gehen und nach wird das alles wieder selbstverständlicher, habe ich den Eindruck. Und deswegen, so irgendwie, die führen dann in der 24. Minute mit 3-0. So schnell war noch nie eine spanische Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft, was eine so hohe Führung angeht. Und dann war irgendwie so klar, das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis ist jetzt auch in diesem Turnier angekommen. Und das ist eher das, woraus ich das ziehe, und gar nicht so sehr an dem Ergebnis, sondern wie sehr sie halt die saudi-arabische Mannschaft dominiert haben mit am Ende, ich weiß nicht, 70% Ballbesitz und über 60% Zweikampfquote, also Zweikämpfe gewonnen. Das ist dann schon, sind herausragende Werte und zeugt davon, dass das jetzt irgendwie ein anderes Spanien ist, als das, was da am ersten Spieltag 0-0 gegen Kap Verde gespielt hat.
An dieser Stelle bin ich für einen Eindruck aus dem Stadion und unser ARD-Reporter Thomas Kunze liefert ihn uns.
Da ist er nochmal ganz groß zu sehen auf diesen übergroßen Leinwänden unterm Dach in Atlanta. Das kann man ja mal so machen. Lamine Yamal, Startdebüt bei dieser WM und nach 11 Minuten gleich mit seinem WM-Debüttreffer. Oyarzabal dann mit dem Doppelpack, das 4. Tor, dann ein Eigentor. Spanien ist endgültig angekommen bei dieser WM und das mit Nachdruck. Mikel Oyarzabal übrigens, Man of the Match. Sie sind einfach wieder da. Tschüss und liebe Grüße zu euch.
Ja, und zu dem Man of the Match, Oyarzabal, Jens von San Sebastian, der hatte schon nach 24 Minuten 2 Tore und eine Vorlage auf dem Konto. Zu dem Zeitpunkt hat er im ersten Spiel gegen Kap Verde noch überhaupt nicht den Ball berührt. Also das muss man auch erstmal
ja,
hinkriegen.
Das stimmt, ja.
Auch der war unter Druck und hat ein bisschen, ehrlich gesagt, ja mal schon dann doch die Show gestohlen. Also Spanien angekommen im Turnier. Saudi-Arabien war der perfekte Aufbaugegner. Im letzten Spiel geht es jetzt für die Spanier gegen Uruguay.
Um den Gruppensieg.
Für Spanien, ja, ja.
Ja, für Uruguay geht es irgendwie ums Überleben.
Belgien gegen Iran ist auch passiert. Ist das die richtige Formulierung bei einem 0-0 in L.A.?
Ich würde sagen, das ist die treffendste Formulierung, die man da so finden kann.
Wir befinden uns in der Gruppe G, das ist dieselbe, also wie Neuseeland und Ägypten, das haben wir ja eben besprochen. Bei diesem 0-0 gegen den Iran hatte Belgien 22-7 Torschüsse, aber nicht so wirklich die klaren Chancen, ne? Eher ein Spiel der beiden Torhüter.
Also ich finde, Belgien hatte schon auch hier und da richtig gute Chancen, ne? Also ich denke an eine so eine Szene, da wird Kevin De Bruyne mit so einem Lupfer hinter die Abwehr fast bis zur Torauslinie geschickt und der krallt sich den, wie er das halt so kann, technisch perfekt aus der Luft, legt den dann so in den Rückraum rein.
Natürlich durch die Beine, ne?
Genau, durch die Beine, genau, der tunnelt dann auch noch seinen Gegenspieler und der Torwart, der Iraner, ist dann eigentlich schon am Boden und geschlagen, weil er so mit dem Ball mitgeht und versucht, den so zu verteidigen und das Tor ist leer. Und dann schießt Belgien halt aufs leere Tor und irgendwie kriegt er seine linke Hand da noch dran und hält den Ball. Ja, und ich finde, das war ein sehr, sehr sinnbildliches Szenario, was sich da abgespielt hat, weil Belgien irgendwie viel versucht hat, das nötige Matchglück nicht hatte, aber einfach oft auch, finde ich, zu platt war, so, also zu plump, ne? Viel hohe Flanken einfach auf Lukaku, darauf hat sich der Iran relativ schnell eingestellt und ja, das ist nicht viel, was Belgien zeigt bei dieser Weltmeisterschaft.
Kein Matchglück und zu platt, da passt natürlich eine rote Karte auch mit rein. Der Belgier Ngoy in der 66. vom Platz geflogen. Er war der vierte Belgier bei einer WM, der vom Platz geflogen ist. Keins dieser vier Spiele hat Belgien verloren. Das ist auch eine Statistik, die eigentlich ziemlich kurios ist. Was sagt eigentlich der Stürmerstar Romelu Lukaku nach diesem Spiel?
Wir haben mit zu vielen Gefühlen gespielt. In wichtigen Momenten waren wir überwältigt von unseren Gefühlen und das hat uns blockiert. Wir müssen uns an den Plan halten und die Gefühle beiseite lassen.
Vom Feeling her ganz schön viel Gefühl in dieser Aussage, oder?
Ja, ich fand sie teilweise gefühllos, aber ich kann schon verstehen, worauf er hinaus will, weil gegen Ende der Partie verlieren sie den Kopf. So, das ist dann irgendwie so, das ist dann sehr wild und man muss ihnen dann natürlich attestieren, dass sie in Unterzahl dann schon auch noch gute Chancen haben am Ende, um das Spiel auch noch zu gewinnen. Aber das ist dann nicht mehr so konstruktiv und irgendwie schlüssig und ich kann das schon nachvollziehen, was Lukaku da meint.
Auch Belgien muss also im dritten Gruppenspiel liefern, bei dem 0-0 übrigens alterstechnisch beide Mannschaften nicht so weit auseinander, ne? Also die waren, glaube ich, so knapp über 30 beide.
Ja, Altherren-Vibes, muss man sagen. Der Iran mit der ältesten Startelf der WM-Geschichte, mit 32,5 Jahren im Schnitt. Ja. Nur 3 Spieler insgesamt waren unter 30 beim Iran. Und bei den Belgiern, naja, wir reden über Lukaku, über De Bruyne, auch die sind nicht deutlich unter 30 ja gewesen.
Wir reden nicht mehr über die goldene Generation, sondern die Herbstblonde vielleicht oder so. Jetzt zur deutschen Nationalmannschaft und zur Frage, und darf er oder und darf er nicht? Nur so viel, er durfte vorgestern wieder von der Bank gekommen und doppelt treffen. Wir haben viel über ihn gesprochen, Dennis Undav, und ehrlich gesagt reicht das auch für heute. In dieser Episode, Jens, kümmern wir uns um jemand anderen. Nico Schlotterbeck hat nämlich Innenband, musste ausgewechselt werden im Spiel gegen die Ivora, wird wohl ausfallen. Wie sehr schmerzt das den deutschen Team?
Sehr. Was denkst du?
Ich glaube, Umstellung in der Innenverteidigung ist nie gut während einer WM. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen froh, dass es so früh im Turnier passiert und dass die deutsche Elf auch schon weiter ist. Das heißt, gegen Ecuador kann man sich schon einspielen. Das Einzige, was ich so aus spielerischer Sicht auch in der Eröffnung von hinten als Problemchen sehe, ist, dass wir keinen Linksfuß als Innenverteidiger mehr haben. Was macht das für einen Unterschied?
Ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied, weil es auch in Drucksituationen was mit deiner Spielsicherheit zu tun hat dann, ne? Also du hast halt einfach, du bist fußfremd, du hast deinen in Anführungszeichen schwachen Fuß auf der Außenposition und das ist halt dann immer ein bisschen unglücklich so. Und Jonathan Tah hat das jetzt ja dann im Spiel gegen die Elfenbeinküste gespielt, nachdem Nico Schlotterbeck ausgewechselt worden ist, ja auch vorher immer wieder mal mit Rüdiger zusammengespielt. Das wird schon irgendwie funktionieren, aber trotzdem ist das so mit der undankbarste Ausfall, den ich mir so vorstellen kann, ne? Also nicht nur wegen 75% Zweikampfquote in den ersten beiden Spielen, das ist ein Weltraumwert. Das ist Wahnsinn. Auch der, ja, wirklich, der nächste, der ist da way out of league, auch im Ranking der deutschen Mannschaft. Der nächste ist Nathaniel Brown und der hat 62% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also das zum einen. Dann, und was halt auch nicht zu unterschätzen ist, ist seine Qualitäten als Torschütze, gerade auch bei Standardsituationen. Und denk mal zurück ans Achtelfinale gegen Dänemark bei der EM24, wo er diesen Ball in den Lauf von Musiala spielt, also Flugbälle spielen, wenn mal aus dem Mittelfeld nichts geht, wenn der Modus der deutschen Mannschaft, der Kurzpassmodus nicht funktioniert, mal überbrückende Bälle spielen, vielleicht auch mal über einen Diagonalball aus der ersten Reihe kommen. Also das ist schon wirklich ein herber Verlust, finde ich.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir übrigens nicht genau, was er hat. Nur so viel ist klar, das Innenband kannst du nicht tapen, deswegen gehen wir mal von einem Ausfall aus. Und Jens, ich versuche ja immer so ein bisschen positiv Dinge zu betrachten, die ganze Welt im Allgemeinen, aber auch so ein Ausfall. Und vielleicht, keine Ahnung, ist es ja gar nicht so schlecht für Borussia Dortmund, dass er sich jetzt nicht mehr in das Herz von Florentino Perez spielen kann oder
dem Präsi von Real Madrid.
Allen Madrilenen, genau. Also das vielleicht ja als kleine positive Betrachtungsweise von mir. Ansonsten ist es natürlich ein herber Ausfall. Ihn ersetzen wird also Antonio Rüdiger. Hat 25 Spiele für Real gemacht in der Saison, 23 davon von Anfang an. Das ist auch kein schlechter Innenverteidiger. Und das sagt er selbst.
Wie ich schon immer gesagt habe, egal in welcher Rolle ich bin, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Ich bin bereit für jedes Szenario und ich denke, ich bringe auch eine gewisse Erfahrung mit und einfach bereit sein.
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass er bereit ist im Spiel gegen die Elfenbeinküste, oder wie hast du ihn wahrgenommen? Ich finde, das war schon solide.
Ja, das war gut. Gegen Curaçao ist er mir ein bisschen zu körperlos gewesen. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern das mit dem Spielstand und der Einwechslungsminute zu tun hatte. Körperlichkeit, Geschwindigkeit, Kopfballstärke bringt da in dem Fall alles mit. Also ich denke, das wird auch mit ihm funktionieren. Nächstes Spiel der Deutschen am kommenden Donnerstag gegen Ecuador um 22 Uhr in New Jersey können sich ja Tah und Rüdiger schon mal einspielen. Da kann die DFB-Elf übrigens schon mal den Finalrasen testen.
Oh.
Blicken wir voraus, 19 Uhr heute Abend, Argentinien gegen Österreich in Dallas. Ein Spiel, Jens, finde ich, das nach Fußball klingt. Michael Augustin ist vor Ort, wird den Kick morgen in Arlington für die ARD reportieren. Michael, worauf freust du dich bei diesem Aufeinandertreffen am meisten? Ist es das Sportliche? Ist es dieses unfassbare Stadion? Erzähl mal.
Ich freue mich auf Messi, auf Lionel Messi. Was ist denn das für eine Frage?
Wie unerwartet.
Mann, der wird in 2 Tagen, wird er 39 und ist immer noch einer der Besten der Welt. Und ich werde nicht mehr so viele Gelegenheiten bekommen, um Messi zu sehen. Aber ich kann ihn sehen und ich freue mich riesig auf Lionel Messi. Also völlig klar.
Wie groß ist denn der Messi-Support von seinen Landsleuten da in Dallas? Hast du schon welche gesichtet?
Der ist wirklich groß, so wie man das auch nicht anders erwarten konnte. Ich war vorhin mal in Dallas Downtown, das Hotel, in dem ich mich gerade befinde. Ist ein bisschen außerhalb. Es ist eine drückende Schwüle, ähnliche Temperaturen wie in Houston. Da haben die Deutschen ja ihr erstes Spiel gegen Curaçao bestritten. Aber ich will nicht abschweifen. Also es waren sehr viele Fans in hellblau-weiß gestreiften Trikots in Dallas Downtown, die argentinischen Fans. Und die meisten Rücknummern waren die 10, entweder mit dem Schriftzug Messi, aber auch mit dem Schriftzug Maradona, die leider nicht mehr lebende Legende, hat also auch noch einen ganz großen Platz im Herzen der argentinischen Fans. Aber viele, viele sind da. Das wird nachher definitiv ein Heimspiel für Argentinien werden.
Wir haben viel über die hellblau-weißen gesprochen. Jetzt noch Österreich. Worauf können sich die Fans freuen? Was glaubst du, was steckt drin in der Mannschaft? Und hast du vielleicht auch den ein oder anderen Österreicher oder die ein oder andere Österreicherin gesehen?
Ja, den ein und die andere. Also es war deutlich weniger Österreicher und Österreicherinnen in der Stadt. Auch die freuen sich auf Lionel Messi, ist ja völlig klar. Die freuen sich auch über den ersten WM-Sieg seit 36 Jahren. Den hat es ja gegeben, ein 3-1 gegen Jordanien. Und seitdem ist die Euphorie da. Es gab eine Umfrage unserer Kollegen, der ORF hat gefragt, wer wird Weltmeister? Und 32% der Befragten haben gesagt, Österreich. Aber natürlich können die das auch realistisch einschätzen. Lionel Messi zu stoppen wird nicht einfach. Das Motto ist, mehr Kämpfe statt Zweikämpfe. Dahinter steckt eine Strategie. Kein Spieler soll alleine gegen Messi spielen. Ich bin mal gespannt auf die Positionierung von Konrad Leimer. Der war ja Zehner, überraschenderweise, gegen Jordanien. Eine Position, die er ja beim FC Bayern gar nicht spielt. Da ist er eher auf den Außenverteidigerpositionen zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer sein könnte, der auf Messi abgestellt wird. Aber der wird nicht reichen. Da braucht es einen zweiten, einen dritten und manchmal auch einen vierten.
Danke, Michael.
Sehr gerne. Tschüss.
Michael Augustin aus Texas, Argentinien gegen Österreich, hört ihr am Abend ab 7:10 auf sportschau.de oder in der App. Und wenn ihr einen Fernseher oder ähnliches habt, könnt ihr es auch sehen. Dieses Spiel bei uns im Ersten in der ARD Mediathek oder eben auf sportschau.de. Das also zum zweiten Spiel in der Gruppe J. Die anderen beiden Teams in dieser Gruppe, Jens, heißen Jordanien und Algerien. Auch die spielen gegeneinander. Um 5 Uhr in der Früh findet dieses Duell statt in der Bay Area in San Francisco. Go. Mhm. Beide noch 0 Punkte.
Wer hat dir besser gefallen von beiden am ersten Spieltag?
Ich habe bei Jordanien schon Fußball gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Und Algerien schon ein bisschen unter den Möglichkeiten. Wen siehst du in diesem Duell vorne?
Für mich ist Algerien schon favorisiert. Ich halte generell viel von denen. Sie haben halt einfach mit Argentinien so vielleicht den undankbarsten Start erwischt, qua Spielplan. Deswegen ist das jetzt für Algerien meiner Meinung nach so eine Art Neubeginn des Turniers, ne? Und sie haben ja auch gegen Argentinien viele Sachen gut gemacht, so. Ist halt einfach die abgezockteste Truppe, zumindest mal am ersten Spieltag gewesen. Die Argentinier, der amtierende Weltmeister, und ich sag mal mit Riyad Mahrez, mit Ibo Maza, mit Fares Chaibi, da ist schon viel Spielstärke drin, und du hast aber natürlich trotzdem auch recht. Jordanien war auch am ersten Spieltag schon überzeugend gegen die Österreicher. Die haben ja schon auch, wenn es 3-1 nach sehr souveränem Spiel klingt, eher ein bisschen schmeichelhaft gewonnen. Jordanien unter anderem auch Zweikampfplus gehabt, Jordanien mehr Torschüsse gehabt als die Österreicher. Klarer Umschaltfokus, also die Rollen sind klar verteilt. Das ist ein Spiel, wo ich Algerien leicht vorne sehe, wo ich Jordanien durchaus aber auch Chancen einräume.
Können wir uns darauf einigen, dass das ein direktes Duell um diesen Platz 3 wird hinter Argentinien und Österreich, oder wird da nochmal gezaubert in der Gruppe?
Algerien spielt ja noch gegen Österreich, vielleicht gibt es auch ein Endspiel um Platz 2. Also ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen. Ne? Also wenn jetzt Algerien gewinnt und ich sehe die Argentinier favorisiert gegen die Österreicher, dann ist das geht's am Ende, am letzten Spieltag, dann tatsächlich um Platz 2.
Zum Schluss die Gruppe I. Norwegen und Frankreich mit Siegen ins Turnier gestartet. Vom Irak und Senegal muss also was kommen. So kann man es formulieren. 23 Uhr spielt Frankreich gegen den Irak in Philadelphia. Klingt für mich nach einer klaren Nummer, vor allen Dingen, wenn wir Frankreich auch in dieser Nacht der Stars vor einer Woche gesehen haben. Ich glaube, die lassen auch im zweiten Gruppenspiel nichts anbrennen, oder?
Ja, also es würde mich jetzt schon überraschen, aber das war jetzt ja gegen den Senegal auch vor allem in der ersten Halbzeit nicht durchgängig souverän. Ne? Also der Irak hat ja schon gegen Norwegen, klar, die haben 1-4 verloren. Aber das klingt viel deutlicher, als das Spiel war. Das darf man nicht vergessen. Und die haben den Norwegern schon auch Probleme bereitet. Mit einfach geradlinigem, schnellen Umschaltspiel. Ja, also Frankreich, wie immer in dieser Weltmeisterschaft, wird sich nur selbst schlagen können am Ende. Oder zumindest einen großen Teil dazu beitragen, wenn es dazu käme. Das ist einfach so. Klarer Favorit. Ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Es ist aber zumindest jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Weil der Irak halt einfach gezeigt hat, dass sie Dinge können, die Frankreich jetzt auch gegen den Senegal zumindest vor Probleme gestellt haben. Auch wenn natürlich der Senegal ein ganz, ganz anderes, viel, viel höheres Regal ist als der Irak. Das darf man da an der Stelle natürlich jetzt auch nicht unterschlagen.
Und die Franzosen dürften ja im Hinterkopf haben, wenn sie Gruppenerster werden, wäre das ja dann im Achtelfinale dann tatsächlich dann die Partie gegen Deutschland, von der wir auch vor dem Turnier schon gesprochen haben. Aber es kristallisiert sich halt immer mehr heraus. Und vielleicht macht das auch mal was mit den Franzosen, dass die Deutschen eben so auftreten. Wer weiß das schon?
Meinst du, die kriegen Angst?
Angst nicht? Respekt vielleicht schon.
Ja, also kann ich mir schon auch durchaus vorstellen. Es gibt vielleicht auch für Frankreich dann angenehmere Aufgaben.
Wir schließen den Podcast mit einem Duell um 2 Uhr in der Nacht in New Jersey in dem Stadion Norwegen gegen Senegal. Norwegen, Weltmeister, was Trikots angeht, für mich, ehrlich gesagt. Also wenn du eine Flagge hast, die du ganz aufs Trikot packen kannst, dann ist das schon mal eine gute Flagge, finde ich. Das würde bei Deutschland nicht gut funktionieren, finde ich. Das ist dann einfach zu breit und sieht zu doll aus. Die Norweger also mit Haaland gegen den Senegal. Du hast es gesagt, 4-1-Sieg im ersten Spiel. Gefühlt ist es bei den Mannschaften so, ich denke da vor allen Dingen an Schweden, die hoch gewinnen im ersten Spiel, dass das zweite Spiel dann eher nicht so funktioniert hat. Wie siehst du das vor diesem Kick gegen den Senegal?
Ich finde, das Spiel ist komplett offen. Beide Mannschaften haben große Stärken. wo die andere Mannschaft jeweils auch echte Probleme bekommen kann. Man hat aber natürlich auch am ersten Spieltag schon auch gesehen, dass es hier und da noch Schwachstellen gibt. Bei den Norwegern, die haben ja total von der Chancenverwertung profitiert und von Erling Haaland. Bei den Senegalesen, die hatten schon auch ein bisschen, das war so deren Schwachstelle, ne? Dass, wenn sie in der ersten Halbzeit noch stringenter sind und die Chancen, die sie haben, sind nicht die allermeisten, aber sie haben klar die besseren Gelegenheiten als Frankreich, dann gehen sie da mit einer Führung in die Pause und dann sieht die Nummer vielleicht am Ende auch anders aus. Dieser Umschaltfußball mit dem hohen Tempo, mit Jackson, mit Mané, mit Ismail Assar, der auch richtig gut gespielt hat gegen Frankreich, das ist schon auch eine Challenge für Norwegen. Ich, keine Ahnung, kann mich da jetzt nicht so richtig festlegen. Ist auch ein Ding, wo ich ein Remis sehen könnte. Wo ich mir sicher bin, ist, dass die norwegischen Fans auf jeden Fall beeindruckend sein werden wieder, wenn sie da auf der Tribüne sitzen und wieder kollektiv rudern. Genau. Ob das dann am Ende tatsächlich auch dazu führt, dass die Mannschaft der Norweger gegen den Senegal gewinnen wird, da bin ich mir nicht sicher.
Wir beide, wir rudern jetzt nicht zurück, sondern raus aus dieser Podcast-Folge. Es war wieder viel los und es hört nicht auf, diese Fußball-Weltmeisterschaft. Und so langsam erwische ich mich dabei zu sagen, ja, also dass jetzt hier das ein oder andere Team dabei ist, das jetzt, sag ich mal, sonst nicht auf dem Schirm einer Weltmeisterschaft ist, macht dann schon Spaß. Vor allen Dingen, wenn wir an das Ding mit den Kapverdischen Inseln erinnern.
Ja, es ist Weltmeisterschaft, Conny. Das ist doch schön. Weißt du, was noch schön ist? Ich habe gar nicht gesungen heute.
Jens Wallbrot und sein Maulkorb und Anne Hild, also morgen wieder hier im Sportschau WM Update. Das war's von Konstantin Kleine und von Jens. Wir sind raus. Bis morgen.
Macht's gut.